Jack, ich habe für dich getan, was ich konnte. Ich hoffe nur, deine Mutter begreift das.
Du hast nie auch nur einen kleinen Finger für mich gerührt. Du konntest mich nicht ernähren, noch mir ein Dach über dem Kopf verschaffen. Bevor du kamst, waren wir glücklich. Danach sind wir fast verhungert.
Aber schließlich habe ich...
Du beschützt mich nicht einmal vor diesem hohlköpfigen Grobian, den du deinen Sohn nennst.
Ich habe versucht...
Und wenn ich die alte Kathedrale nicht niedergebrannt hätte, stündest du sogar ohne Arbeit da.
Was sagst du da?
Jawohl, ich habe die alte Kathedrale niedergebrannt.
Das war ein Blitzschlag.
Geblitzt hat es überhaupt nicht. Es war eine klare Nacht. Und außerdem hat niemand in der Kirche Feuer gemacht. Ich habe das Dach in Brand gesteckt. Ist mein Vater in Charing gehängt worden, weil er gestohlen hat?
Er war kein Dieb. Aber er wurde tatsächlich in Charing gehängt.
Wenn er kein Dieb war, warum wurde er dann gehängt?
Ich weiß es nicht. Ich habe es nie gewusst. Und er selbst auch nicht. Sie haben behauptet, er hätte einen edlen Kelch gestohlen.
Wo?
Hier. Hier in der Priorei zu Kingsbridge.
Kingsbridge? Hat Prior Philip ihn bezichtigt?
Nein. Nein, das war lange vor Philips Zeit. Frag mich nicht, wer ihn beschuldigt hat und warum, ich weiß es nicht. Jack. Jack, verfang dich nicht in einer solchen Falle, sonst vertust du noch den Rest deines Lebens damit, ein Unrecht wieder gut zu machen, das geschah, bevor du geboren wurdest.
Na gut. Aber was soll ich jetzt machen? In Kingsbridge kann ich schlecht bleiben, oder?
Gott soll doch angeblich barmherzig sein. Vielleicht trifft das ja auch auf Mönche zu.
Meinst du etwa, dass ich Prior Philip anflehen sollte?
Ich bin gekommen, euch um Nachsicht zu bitten, Prior Philip.
Ich höre.
Ihr tragt euch mit der Absicht, meinen Sohn fortzujagen und ihn von allem zu trennen, was ihm lieb und teuer ist. Seiner Heimat, seiner Familie und seiner Arbeit.
Wirklich? Ich dachte, er sei lediglich entlassen worden.
Er hat außer der Baukunst nichts gelernt. In Kingsbridge gibt es keine andere Arbeit für ihn. Außerdem hat er sich dieser riesigen Kirche mit Leib und Seele verschrieben.
Vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit. Ich brauche jemanden, der mir bei der Arbeit zur Hand geht. Ich brauche eine Art Assistenten, der den Bauaufseher für mich spielt. Jack müsste natürlich hier in der Priorei leben. Jack würde ins Kloster eintreten müssen.
Bald war ein Jahr seit der letzten Messe in Charing vergangen. Und endlich fand die erste Wollmesse zu Kingsbridge statt. Hunderte von Marktständen waren errichtet worden. Die bescheidensten bestanden lediglich aus ungehobelten Ladentischen. Doch die meisten besaßen ein Schild mit einem Bild ihres Warenangebots, einen separaten Tisch zum Abwiegen und einen verschließbaren Schrank für die Waren. Die reichsten Stände entsprachen eher kleinen Häusern, ausgestattet mit großen Lagern, mehreren Ladentischen und Sitzecken, wo die Händler ihre Kunden empfangen und bewirten konnten. All jener hatte eine der größten Buden. In den vergangenen Wochen hatte sie vielen Bauern ihre Fliese abgekauft, nachdem William Hemley seinen Pächtern verboten hatte, ihre Ware selbst auf der Messe in Kingsbridge zu verkaufen.
Wenn Jack auch keine besondere Zuneigung für Philip empfand, so arbeitete er doch gern mit ihm zusammen. Er war erst seit 3 Monaten Novize und wurde nach weiteren 9 Monaten aufgefordert, die Ordensgelübde abzulegen. Jack ging es aber ausschließlich um den Bau der Kathedrale. Tom schien Jack verziehen zu haben und er tat, als hätte er Jacks Enthüllung vergessen. Jacks Wissensschatz vergrößerte sich ständig. Statt jahrelang nur Steine zu meißeln, lernte er nun, wie man eine Kathedrale baut. Eine bessere Lehre konnte man sich für jemanden, der einmal Baumeister werden wollte, gar nicht vorstellen.
Auf dem Jahrmarkt gaben Jonglierkünstler, Akrobaten und Musikanten ihr Können zum Besten und ließen den Hut herumgehen. Wahrsager, Quacksalber und Huren drängten den Besuchern ihre Dienste auf. Kräfte wurden gemessen, Ringkämpfe ausgefochten und Glücksspiele veranstaltet. Die Leute trugen ihre farbenfrohsten Kleider. Und wer es sich leisten konnte, hatte sich mit Duftstoffen überschüttet und das Haar geölt. Jedermann schien das Geld locker in der Tasche zu sitzen. Und die Luft war erfüllt vom Klimpern der Silbermünzen.
Tom hatte in dem Getümmel seine Familie aus den Augen verloren. Er stieg auf ein leeres Bierfass, um einen besseren Überblick zu bekommen. Es war Mittagszeit. Wie ein träger Strom wälzte sich die Menschenmasse durch die Marktreihen. Und vor den Buden, die Essen und Trinken feilboten, herrschte ein unbeschreiblicher Andrang. Tom konnte keinen seiner Angehörigen ausmachen. Er ließ seinen Blick bis über die Hausdächer unten am Fluss schweifen und zu seinem Schrecken entdeckte er einen Haufen bewaffneter Reiter, die in gestrecktem Galopp auf die Brücke zuhielten. Jeder mit einer brennenden Fackel in der Hand.
Oh Gott, das Inferno.
Was stehst du denn auf einem Bierfass herum?
Jack, wir kriegen Ärger. Wo ist deine Mutter?
Weil Jena an ihrem Stand. Was denn für Ärger?
Wo sind Alfred und Martha?
Martha ist bei Mutter. Alfred schaut bei den Hahnenkämpfen zu. Was ist denn los?
Sie selbst.
Die Reiter preschten bereits über die Brücke ins Dorf hinein.
Um Himmels Willen. Wer ist das denn?
Das ist William Hamlin.
Die brennen ja die ganze Stadt nieder. Ich hole Mutter und Martha.
Bringen Sie den Kreuzgang. Das ist der einzig sichere Ort.
Die ersten Reiter preschten auf den Klosterhof zu. Ihre riesigen Pferde stopften alles nieder, was ihnen zwischen die Hufe geriet.
Tom wollte sich zu Aljenas Bude durchschlagen, als er über einen am Boden liegenden Körper stolperte und hinschlug. Mühsam versuchte er, sich wieder aufzuraffen, doch da war schon ein sich aufbäumendes Schlachtross über ihm. Er sah das Weiße in den vor panischer Angst verdrehten Augen des Tieres und über dem Pferdekopf sah er das Gesicht von William Hamley, vor Hass und Triumph zur Fratze verzerrt. Da traf ihn ein riesiger Huf, mitten auf die Stirn.
Philipp sah mit fassungslosem Entsetzen, wie die Leute kopflos hin und her liefen, sich schoben und stießen, hinschlugen und über Gestürzte hinwegstiegen. Ein blonder, massiger Mann geriet in sein Blickfeld, der sein riesiges Schlachtross rücksichtslos durch die Menschenmenge trieb. William Hamley.
Dafür werdet ihr zur Hölle fahren! Dies ist die Hölle! Mensch!
Mit einem Mal waren sie alle verschwunden. Die Reiter wie die panische Menge. Martha, Ellen und Alfred hatten sich in den Kreuzgang gerettet. Jack war bei all jener geblieben und hatte sie tapfer vor den anstürmenden Meuchelmördern beschützt. All jener hatte dennoch alles verloren. William hatte ihr gesamtes Wolllager niedergebrannt. Und ihr wunderschönes Haar war bei den Löscharbeiten in Flammen aufgegangen.
Immerhin, wir leben.
Lass mich in Ruhe.
Aber Aljena.
Lasst mich alle in Ruhe!
Jack hielt es für besser, sie wirklich in Ruhe zu lassen. Unendlich traurig, Aljena nicht trösten zu können, stolperte Jack die Straße zum Kloster entlang. Die Stadt glich einem Schlachtfeld. Der Boden war mit Leibern übersät. Und dann sah er Tom. Sein Stiefvater lag vor ihm im Schlamm. Von Leben keine Spur. Jack kniete sich neben der Leiche nieder. Es drängte ihn, etwas zu tun, etwas zu sagen. Und zum ersten Mal verstand er, warum die Menschen für ihre Toten beten.
Was ich über uns gesagt habe, Tom, das war ja gar nicht wahr. Du hast mich nicht vernachlässigt. Du hast dich um mich gekümmert und mich ernährt. Und du hast meine Mutter glücklich gemacht, wirklich und wahrhaftig glücklich. Mutter wird dich schrecklich vermissen. Aber das ist noch nicht alles. Was du mir gegeben hast, sind nicht bloß Kleinigkeiten wie ein Dach über dem Kopf und das tägliche Brot. Du hast mir etwas Einzigartiges gegeben. Etwas, das kein anderer, nicht einmal mein eigener Vater mir geben konnte. Du hast mir die Kathedrale gegeben. Dafür danke ich dir.
War jeglichen Triumphgefühls beraubt. Statt Zufriedenheit über die vollbrachte Tat zu empfinden, stand er nun Todesängste aus. In der Nacht träumte er von der Hölle.
furchtbar, was die Teufel alles mit den armen Seelen anstellen. Sie rösten sie in den Flammen des Höllenfeuers, stechen ihnen die Augen aus und säbeln den Männern mit scharfen Messern das Gemächt ab.
Am nächsten Morgen kehrten sie nicht nach Earl's Castle zurück. Sie begaben sich stattdessen zu Bischof Walloran. Der rücksichtslose, verschlagene Bischof war William eigentlich immer suspekt. Doch ihr gemeinsamer Feind Philipp ließ sie immer wieder zusammenrücken.
Was habt ihr hier zu suchen?
Ich habe gestern die Stadt Kingsbridge niedergebrannt.
Ich weiß. Ich bekomme hier die ganze Zeit nichts anderes zu hören. Was ist in euch gefahren? Habt ihr den Verstand verloren?
Diese Reaktion kam für William völlig unerwartet.
Ich habe euren größten Feind ruiniert. Und nun muss ich meine Sünden bekennen.
Das wundert mich nicht. Es heißt, dass mehr als 100 Menschen in dem Feuer umgekommen sind.
Ich bin zur Beichte bereit.
Ich weiß nicht, ob ich euch Absolution erteilen kann.
Wieso nicht?
Ihr wisst, dass Bischof Henry von Winchester und ich uns wieder auf die Seite von König Stephan geschlagen haben. Ich glaube kaum, dass es der König gutheißen wird, wenn ich einem Verbündeten Mathildes die Absolution erteile.
Verflucht nochmal, Walloran. Ihr wart es doch, der mich bewogen hat, das Lager zu wechseln.
Dann wechselt ihr es eben noch einmal. Folgt meinem Beispiel und hört auf Bischof Henry. Der weiß, aus welcher Richtung der Wind weht.
Soll das vielleicht heißen, dass ihr mir die Beichte abnehmt, wenn ich wieder zu Stephan überlaufe und ihm die Treue schwöre?
Genau das wollte ich damit sagen.
Einverstanden. Wenn ich nur schnell beichten kann.
Na gut. Lasset uns beten.